KinoCast.
Hallo, willkommen hier zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Mein Name ist Erik, ich begrüße den Chris hier, wie immer. Hallo, wie geht's dir?
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Hast du deine Männergrippe überstanden? Das ist immer, da ist man immer an der Schneide, auf Messerschneide.
Ja, ich hoffe, dass es jetzt mal im Griff ist. Also ich habe schon Angst, weil ich dieses Jahr jetzt schon so viele Krankheitstage habe. Ich habe echt Angst, dass eines Tages jetzt bei mir Friedrich Merz vor der Tür steht und sagt,
so nicht,
junger Mann, so nicht.
Nee,
wir müssen jetzt hier
ich kann dich da 51
Stunden Woche.
Der redet da nicht von Beamten, obwohl ja statistisch gesehen haben Beamten viel höhere Krankenstände, aber die werden da außen vorgenommen bei Friedrich Merz in seiner Rede. Er redet ja wirklich nur von denen, die wirklich irgendwo hart arbeiten und dann wirklich aufgrund dessen mal krank werden, aber nicht von den Beamten.
Ja, finde ich auch richtig.
So viel politisches Kabarett zum Anfang hier. Lass uns mal anfangen mit dem KinoCast. Wir hatten in der vergangenen Woche den Film Die progressiven Nostalgiker in der Sneak Preview. Aber dazu später mehr. Ich habe noch gesehen The Housemaid. Deutscher Zusatztitel, der meines Erachtens schon viel zu viel verrät, heißt Wenn sie wüsste.
Übrigens, da gleich mal reingrätschen, den hat Kate ja auch gesehen. Und sie hat es leider nicht geschafft, sie wollte nämlich eine Audiodatei aufnehmen. Aber das werden wir vielleicht in der nächsten Woche dann haben, mit The Housemaid und dann auch wohl mit den drei Fragezeichen. Bin mal gespannt.
Schauen wir mal. Also jetzt erstmal von mir, The Housemaid. Dann sprechen wir natürlich oder stellen wir euch die Kinocharts und die Neustarts der Woche vor, was euch da so erwartet und was so im Kino gerade gut performt. Dann natürlich kommen wir nicht dran vorbei, in den Kino-News auch mal über die Oscar-Nominierung und auch über die Razzies, das heißt über die Goldene Himbeere, für die schlechtesten Filme und schlechtesten Darsteller und sowas zu sprechen. Und dann habe ich im Serienbereich noch die erste Folge der neuen Game of Thrones Serie Night of the Seven Kingdoms gesehen. Ja, mal gucken, ob wir zu Fallout noch kommen. Ist ja heute volles Programm zu der neuen Folge. Obwohl, wir können eigentlich immer nur sagen, dass die super war. Also,
Können wir ganz kurz abhandeln.
Also, ja, genau.
Wie viel richtig kann eine Serie machen, die so eine Geschichte erzählt? Also alles. Das ist unglaublich. Die Details, einfach alles. Das ist Liebe, ist total. Und ich liebe auch die Schauspielerin, die Ella Purnell. Die macht das so großartig.
Auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon den Serienbereich hier ein bisschen vorgegriffen. Jetzt kommen wir erstmal zu die progressiven Nostalgiker. Und da muss ich mal ganz kurz einen Einleitungssatz bringen. Also dieser deutsche Titel, der hat ja wohl den Preis verdient für den bescheuertsten deutschen Titel. Also neue Vision, ja? Ja, ihr habt diesen Film im Verleih. Ja, ihr habt euch offensichtlich diesen Titel einfallen lassen. Da gab es wahrscheinlich irgend so ein Meeting, da saßen alle da so rum und ja, der Film heißt im Original C'était mieux demain, das heißt so viel wie morgen war es besser oder so oder morgen war heute besser, könnte man vielleicht noch ein bisschen auf Deutsch ein bisschen ja, schöner ausformulieren vielleicht. Ja, da kommen wir auf die Idee, die progressiven Nostalgiker. Leute, ey, habt ihr nicht gesehen, wie zum Beispiel bei Ziemlich beste Freunde, der auch im Original einen anderen Titel hatte, man nimmt einen schönen deutschen Titel, der irgendwas beschreibt, was einem in den Film erwartet und nicht so ein verkünsteltes, nach Arthouse klingenden Titel. Also bitte, das ist eine französische Feel-Good-Komödie und ihr hättet damit einen richtigen Kinohit landen können, wenn es nicht diesen bescheuerten Titel hätte. Also das prognostiziere ich jetzt einfach mal. Also es ist noch ein bisschen Zeit bis zum Kinostart, oder? 22.01. Ja. Na, es wird knapp. Aber vielleicht die Zeit noch, also da musst du auf jeden Fall ein Lessons Learned mitnehmen, meines Erachtens. Aber jetzt erzähl erst mal, worum es da ging.
Es ist halt ein super sperriger Titel, die progressiven Nostalgiker. Und wie
das
du schon
klingt
sagst,
nach glaub, Kant oder so, oder nach, ich weiß nicht.
Okay. Erik im Rage-Modus, auch gut. Nein, die progressiven Nostalgiker, ein französischer Film von Vincent Millerot mit Elsa Zülberstein, Didier Bourdon, Mathilde Le Borgne.
Bourdon, kennst du doch, gab es doch mal einen
VfB-Spieler. Ja, eben. Marcello hieß der mit Vornamen, aber.
Maxime.
Ja, worum geht's? Es geht darum, dass wir uns in Frankreich befinden. Wer hätte es gedacht bei diesen ganzen schönen französischen Namen? Und zwar in den 1950er Jahren.
Was Obacht, da 58? Sind auch Belgier dabei.
Ah, voll. Pardonnez-moi. Oder wie die Kinder heutzutage sagen, Schere.
Stein.
Und Papier. Michel lebt mit seiner Frau Helene zusammen, klar, haben zwei Kinder und das ist so das typische, in Anführungszeichen, typische Leben zu dieser 50er-Jahre-Zeit. Das heißt, der Mann geht natürlich arbeiten, die Frau hat zu Hause den Haushalt zu führen, die Kinder sollen schön brav zur Schule und ja, haben dann auch schon quasi die Karriere vorgeschrieben. Es ja, gibt halt diese man male sich alle Klischees der 1950er aus und packe sie in diesen Film und es passt dann auch schon. Also sie hat nicht so viel zu sagen, er ist so der Chef zu Hause, sie ist ja auch sehr unterwürfig und mit ihrer sehr, sehr spannenden Frisur und ja, ist halt alles soweit wunderbar und super, bis eines Tages Helene eine Waschmaschine gewinnt, was sie vorher nicht hatte. Und ihr Mann, der Herr Bankdirektor, also nicht der Chef der Bank, sondern ist einer der auch, ist er Direktor? Nee, er ist, ich glaube, auch nur Angestellter da halt in der Kreditabteilung. Und
genau, er hat ja einen Chef da.
Ja, er hat einen Chef da. Und auf jeden Fall macht so dieses so, ja, also sie versteckt es erstmal vor ihm, weil sie ja nicht möchte, dass der es gleich wieder weghaut oder weggibt oder was weiß ich was. Und so kommt es dann aber auch, als er eben diese Waschmaschine sieht, ist er total begeistert, weil er sagt, boah, weißt du, was das an Geld bringt? Weil waschen kannst du ja auch weiterhin mit der Hand und was weiß ich, wie man halt auch wäscht. So ist es. Und es entbricht da ein Ehestreit, ein ziemlich massiver Ehestreit, der in einem extremen Kurzschluss der Maschine endet. Einem Handgemenge und einem Kurzschluss der Maschine endet.
Das ist so schön. Ich finde das Wort so schön. Handgemenge.
Ja, Handgemenge. Und sie wachen dann wieder auf, so halb verdöselt, gehen zusammen ins Bett und wachen am nächsten Morgen auf und befinden sich im Jahr 2025. Und ab da fährt der Film nur noch Achterbahn mit den beiden. Weil im Endeffekt hat sie jetzt den Job bei der Bank und zwar nicht nur irgendeinen Job, sondern sie ist die wirklich die Direktorin, die Bankdirektorin, also sie leitet die Bank. Er ist der Hausmann, die ehemals schwangere Tochter ist jetzt nicht mehr schwanger, was auch ein Riesenfamiliendrama war, weil schwanger vom Nachbarsjunge, der eigentlich komplett langweilig ist und man wollte ja nur was ausprobieren. Und da stand auch dann die große Hochzeit an. Die Hochzeit steht wieder an bei der Tochter, allerdings, wer hätte es gedacht, mit ihrer Freundin, nicht mehr mit ihrem mit dem Nachbarsjungen. Und ihr Sohn ist auch nicht mehr der 1950er Jahre Pseudo-Nerd, sondern mehr so auf dem Emo-Trip und alles.
Skater, also
würde ich sagen. Ja, so ein bisschen Skater ist auch mit dabei, okay. Jedenfalls ist es
und spielt Fortnite.
Spielt Fortnite und es ist sehr viel einfach durcheinander in dieser Welt für die beiden, was eben heutzutage normal ist oder was, woran wir uns auch einfach schon schneller und einfacher gewöhnen konnten mit Handys und schlag mich tot. Das heißt, sie gewöhnen sich, müssen sich so langsam an die Neuzeit und müssen sich auch an die neuen Gegebenheiten gewöhnen, haben allerdings als Plan eigentlich auch wieder zurückzugehen in ihre Zeit, was eigentlich allerdings ein bisschen schwierig gestaltet, weil sie wissen nicht genau, wie sie das machen sollen. Und dann versuchen sie das Leben im Jahr 2025 mit all seinen Schwierigkeiten für Leute, die gerade jetzt Zeitsprung von 70 Jahren gemacht haben, in den Griff zu kriegen mit den ganzen neuen Gesetzen, mit den neuen Gegebenheiten und allem. Und es ist relativ, ja, spannend anzusehen, wie man auch auf Saugroboter losgeht, wie man sich mit der Polizei, die so ein bisschen seltsam verdödelt auch mal wieder wirkt in dem Film, auseinandersetzen muss, wie man sich mit einem Smart Home auseinandersetzt, wie es Autofahren mit nur zwei Pedalen ist und warum jetzt plötzlich die Frau Auto fährt und warum man nicht mehr rauchen darf und lauter so Sachen. Ist tatsächlich so ein Clash of Cultures Film, der durchaus charmant rüberkommt, der viele lustige Szenen hat und manchmal ein bisschen auch unlogisch daherkommt, sei es drum, sei es ihm verziehen. Es ist auf jeden Fall ein ja, ein Film, der die Vergangenheit und die Gegenwart gleichermaßen so ein bisschen Achtung aufs Korn nimmt. Ich weiß nicht, magst du das auch, wenn du Handgemenge magst, vielleicht aufs Korn nehmen auch? So.
Nein.
Das nein, ja. Okay. Und ja, mehr gibt es da, glaube ich, auch gar nicht groß zu sagen. Oder habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht.
Ja, vielleicht noch, also der Hauptdarsteller, der männliche Hauptdarsteller, der ist natürlich sehr, sehr bekannter französischer Komödiendarsteller Didier Bourdon. Den hatten wir auch schon in der Sneak Preview tatsächlich in dem furchtbaren Film Jacquie im Königreich der Frauen oder wie das hieß da.
Ah, oh,
der
ja.
war furchtbar, aber auch ein paar anderen Filmen, die man das Sneak hatten. Warte mal, wo ist denn die? Ich hatte vorhin irgendwo eine Liste offen. Dass
mir der Jacquie im Reich der Frauen. Oh Gott,
das ja, der war so nicht krank. Gut, aber wir hatten den auch. Hier stehen nur die französischen Titel. Ich weiß nicht mehr. Wir hatten den auch schon. Auf jeden Fall ist das ein bekannter Komödiendarsteller. Den fand ich echt, echt großartig. Echt gut, gut gespielt. Auch so dieser Kontrast. Und ja, ich meine, es gibt ja in Frankreich sehr, sehr erfolgreiche Filme, die so ähnlich sind. Also wie zum Beispiel Die Besucher. Ich weiß nicht, ob du die kennst. War ja ein riesen Kinoerfolg in Frankreich. Gab es mehrere Teile von welchen, die aus dem Mittelalter in die Jetztzeit kommen und dann so verwundert sind. Das, was weiß ich, hier Wassertoiletten und so und solche Geschichten. Das war ein riesen Kinoerfolg. Das ist hier so ein bisschen so ähnlich fast. Ist natürlich nicht ganz so drastisch mit Mittelalter und Jetztzeit. Aber ich sag mal so, der Entwicklungssprung vom Mittelalter in, weiß nicht, die 80er Jahre oder so, ist wahrscheinlich fast genauso ein Sprung gewesen wie von den 60ern ins heutige, in die heutige Zeit mit dem ganzen Smartphones, mit selbstfahrenden Fahrzeugen und sonst was alles, was die da im Film auch thematisieren. Und auch so dieser gesellschaftliche Wandel, der ja stattgefunden hat von der Unterdrückung der Frau, das wird auch ein bisschen thematisiert, ich glaube, ich mit Wahlrecht und mit Abtreibung und so, weil sie bekommen dann mal so einen kurzen Kurs, was alles in der Vergangenheit passiert ist, indem sie mit ihrem Sohn Geschichte lernen und sagen, ja, du musst jetzt mal speziell die Geschichte zwischen 1960 und heute mal kurz die wichtigsten Sachen uns erklären. Und da bekommt man einfach erstmal mit, was alles so passiert ist in der Zeit und was zu dem gesellschaftlichen Wandel geführt hat. Und war schon echt gut. Auch der Nachbar mit seiner Frau, die auch in den 1958er, in der ersten Zeit, sehr, sehr anders waren, würde ich mal sagen. Also da war die Frau so ein Hausmuttchen, hat da schon irgendwie 8 Kinder geboren, gebärt gehabt und wollte irgendwie bis zu 10 haben oder wie war das? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall. Und in der anderen Zeit ist es halt völlig anders. Was natürlich, wenn man es natürlich, also Zeitreisesachen oder überhaupt solche Geschichten sind ja immer ein bisschen, naja, also ist nicht viel Logik drin, sage ich mal. Ist ja bei anderen Zeitreisedingern auch. Aber man muss sich halt drauf einlassen, also dass dann die Kinder dann, die sie in der Zukunft haben, genauso alt sind wie die in der Vergangenheit und solche Sachen. Und die Erwachsenen, die Nachbarn auch genauso alt sind und dass genauso die Bank da ist und alles. Das natürlich, das muss man dem Film verzeihen. Es geht halt eher um, hier ist halt der Weg das Ziel und der Weg ist echt toll, der hier dargestellt wird, um einfach mal zu zeigen, wie die zwei, die aus einer ganz anderen Zeit kommen, in die heutige Zeit reingeworfen werden und damit irgendwie klarkommen müssen. Was natürlich witzig ist, dass sie als Frau, jetzt nicht despektierlich, aber als Frau aus den 60er Jahren, die ja nichts durfte, nichts lernen durfte, nicht studieren durfte, dass sie einfach mal innerhalb von wenigen Tagen den Job einer Bankdirektorin komplett übernimmt und da noch gute Ideen entwickelt und alles. Das ist natürlich sehr bezeichnend. Ja, aber sie schafft es halt mit ihrer persönlichen Art, also nicht mehr so wie die vorhergehende, wie sie in vorher halt, die Leute eher unterdrückt hat, die alle vor ihr Angst hatten und so, sondern sie macht halt eher auf eine freundliche Art, hat halt einen anderen Führungsstil, was dazu führt, dass die Mitarbeiter mehr Ideen einbringen, aus sich rausgehen, selber Ideen entwickeln. Da sind viele kleine Sachen drin, bis hin zum VW, der selber einparken kann und so, ja. Die echt nett sind. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die mich auch ein bisschen gestört haben.
Jetzt bin ich gespannt.
Also ich meine, Film war ja in der Jetztzeit mit, das war ja eine starke Szene, dass die Tochter eine Frau heiraten möchte. Ja, das war ja für die zwei im Film absolut überraschend. Da mussten sie erstmal klar damit kommen. Da frage ich mich halt auch, warum ist die Vergangenheitstochter, warum ist die straight? Ja, das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Dann hätte ich mir eher gewünscht, dass die Vergangenheit.
Moment, das weißt du ja gar nicht.
Naja, doch, das weiß man schon.
Nein, das weißt du nicht, weil die Aussage von der Vergangenheitstochter ist, ja, wir wollten es halt mal ausprobieren. Deswegen.
Nee, ich meine, ich nehme jetzt Bezug ein bisschen auf das Ende, aber das ist ja, möchte ich jetzt nicht spoilern. Das macht ja klar, dass sie offensichtlich in der Vergangenheit nicht so tickt. Und ja, also da hätte der Film ein bisschen mutiger sein können, auch mit dem Ende, was ich dann doch etwas holterdiepolter fand, weil, ja, ich will es jetzt nicht spoilern. Also da hätte ich mir gewünscht, dass der Film noch mehr zeigt, wenigstens 5 bis 10 Minuten mehr zeigt, was die mitgenommen haben aus der heutigen Zeit in die Vergangenheit, was weiß ich. Und wenn es halt so witzige Sachen sind, dass er Apple-Aktien oder irgendwie, keine Ahnung, nee, die gab es damals noch nicht, aber dass er halt irgendwas macht, was zum Beispiel IKEA oder so. Es ging ja darum, ja, dass IKEA zum Beispiel nach Frankreich kommt, dass er sagt, er kauft sich jetzt oder investiert damit oder irgend so eine netten Geschichten, hier dieser Sportalmanach, sag ich mal, ja, wo er sagt, ey, ich mache da mal ein bisschen was, um, ja, oder sein Nachbar will dick ins Asbestgeschäft einsteigen, weil dass er dem irgendwie sagt, hey, lass das mal sein oder so. Irgendwie so ein bisschen, noch ein bisschen mehr mit in die Vergangenheit mitnehmen und da ein bisschen was Witziges drehen. Ich meine, der ganze Film nimmt sich ja selber nicht ganz so ernst. Da wären viele Gelegenheiten da gewesen, finde ich.
Ja,
aber definitiv. Sonst war ein toller Film. Ich fand ihn super.
Weil was mich tatsächlich so ein bisschen gestört hat, war das Ganze mit dem Smart Home, mit der KI und so. Das ja, war ein bisschen Banane, glaube ich, dargestellt. Und was ich überhaupt nicht gerafft habe, ist, der haut voller Möhre den Besenstiel in den Staubsauger und 10 Minuten später fährt der Staubsauger wieder spazieren, ohne das kaputte Ding. Also das, wie viel haben die von den Dingern? Das waren so Logikfehler, so ein bisschen.
Ja.
Das ist, ja.
Aber auch die DarstellerInnen in dem Film, allesamt super. Also die junge Frau, die Algerierin spielt, Barbara Chanou, das ist der erste Filmrolle gewesen. Ich glaube, die sehen wir jetzt öfters nochmal. Also die hat er echt gut gespielt. Er hat auch eine starke Szene gehabt, wo sie ihm da am Krankenbett da ein bisschen was erklärt und so. Also das war richtig gut dafür, dass es die erste größere Rolle war. Ja, hammergut.
Ja, war vieles, wie gesagt, vieles richtig, vieles cool gemacht, vieles sehr lustig. Mhm. Bei weitem nicht alles perfekt, aber vor allem der Filmtitel. Aber ansonsten.
Oh, ja. Nee, fange ich da wieder an. Ich habe, weil, ich meine, wenn der einen schönen, netten französischen Titel gehabt hätte, gerade jetzt ist noch Winter, ja, ist vielleicht, der startet auch vielleicht ein bisschen zu früh. Auch so eine kleine Kritik an Neue Vision. Ja, ich hätte den vielleicht eher so ein bisschen. Ja, 2-3 Monate später, dass so langsam der Frühling beginnt und dann so eine französische Komödie oder sowas, dann hätten sie, glaube ich, einen Überraschungshit landen können, wie damals Ziemlich beste Freunde einer war. Aber mit so einem sperrigen Titel, der nach Arthouse klingt, ja, wer will da reingehen? Ich meine, ich habe letztens wieder eine Statistik gelesen, es entscheiden sich immer noch viele Besucher, in welchen Film sie gehen, indem sie quasi im Kino oder außen am Aushang die Poster sich anschauen. Wenn sie sagen, ah, wir gehen heute mal ins Kino, wir gucken mal, was da kommt oder so, dann gehen die da hin und gucken sich die Poster an. Und da werden vielfach noch Entscheidungen getroffen. Und deswegen, wenn da so ein sperriger Titel, ich meine, das Poster sieht ganz witzig aus, wobei aber auch mit diesen Farben und so, das sieht auch ein bisschen seltsam aus. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also, ja, Neue Vision, wenn ihr Hilfe braucht. Ich kriege von anderen Filmverleihern, von anderen deutschen Filmverleihern, wäre ich immer mal eingeladen zu so einer kleinen Abstimmung, wo sie dann immer mal so verschiedene Postervorschläge zeigen von neuen Filmen oder so oder Titelvorschläge und dann wollen sie wissen, was ich denke, was sich hinter dem Film verbirgt, wenn ich den Titel sowieso höre und so weiter. Also falls ihr sowas habt, ja, oder falls ihr sowas nicht habt, dann würde ich euch empfehlen, sowas zu machen. Einfach mal an Personen, die gerne und oft ins Kino gehen, dann ruhig mal so eine kleine Umfrage schicken, so bevor man sich auf irgendeinen Titel festlegt oder Poster festlegt und dann einfach mal ein bisschen, ja, die Crowd mal ein paar Stimmungen einholen und dann vielleicht Entscheidungen treffen und nicht in irgendeiner zugequarzten Meetingrunde dann sagen, oh, progressive Nostalgiker, das klingt doch nach einem Kino-Hit, das klingt doch nach einem Nummer-1-Hit. Ja, nee.
Ja, aber die deutschen Filmtitel sind doch schon seit Jahren dieses Problem, also.
Naja, ja, die Zusatztitel hauptsächlich, also die beklagen wir häufig. Aber ja, wenn du da so ein, ja, wenn du einen übersetzt oder einen eigenen Titel erfindest. Ich meine, das ist ja noch nicht mehr übersetzt. Wenn sie gesagt hätten, wir übersetzen den, morgen ist auch schön oder so. Ja, das wäre immer noch besser gewesen als dieser sperrige hier.
Tja, hätte Fahrradkette. Nein, hätte. Wäre Fahrradkette.
Gut, so punktemäßig. Warte mal, was habe ich denn hier gegeben bei uns selber? Ja, 9 Punkte habe ich gegeben. Der hat mir super gefallen, der Film.
Das ist aber ui.
Ja.
Okay, ich habe ihn bei 7,5 oder sowas. Deswegen, also, aber nicht schlecht. Also,
ja.
Respekt, dass dieser Film tatsächlich hier so bei dir punkten konnte.
Ja, nö, das
freut mich. Ja, ist ja unerwarteter Erfolg. Also, wie gesagt, wenn du das Ding so siehst, denkst du auch erstmal so, hopp, aber nicht schlecht. Nicht schlecht.
Genau, also nehmen Empfehlung, der läuft ja jetzt quasi schon diese Woche. Ja. Also das heißt, wenn ihr jetzt den Podcast hört, der erscheint am Sonntag, den 25.01., dann könnt ihr sofort ins Kino gehen. Lasst euch nicht von diesem komischen Titel und vielleicht vom Poster abschrecken, wenn ihr da die Kinotickets online irgendwie reserviert, sondern ja, geht da rein. Französischer Feel-Good-Film mit Message, mit ein bisschen oder mit schöner Story dahinter. Gut gespielt, rein da. Okay, der steht auch mit auf unserer Letterboxd-Liste von den Innenstadtkinos Stuttgart, die ich pflege. Entschuldigung. Im Englischen heißt er übrigens Cycle of Time.
Der ja.
Sehe ich hier gerade auf dem Poster bei Letterboxd. Also, die haben sich auch einen anderen Titel einfallen lassen.
Wer hätte es gedacht, ne?
Ihr dürft gerne, wenn ihr Letterboxd habt, die Liste irgendwie abonnieren oder so, kann man, glaube ich, oder so, ja, liken, genau. 2 Leute haben es bis jetzt getan. Wow, einer davon bin ich, glaube ich. nee, ich bin, glaube ich, keiner. Ich kann, glaube ich, nicht selber liken, weil es meine eigene ist. Ja, da erfahrt ihr immer, was bei uns in der Sneak Preview lief, genau. Das habe ich ein bisschen mich orientiert. Ich gucke gerade mal, was bei dem in München lief. Also da lief ja letzte Woche Ungeduld des Herzens und das letzte Mal lief Dead of Winter, Wrong Place, Wrong Crime. Von Brian Kirk gedreht mit Judy Greer und Emma Thompson. Okay. Ja, ich glaube, da kommt bei uns was anderes, denn wie lautet denn der Tipp?
Der Tipp für die Sneak 1305.
Ich hab's dir wieder mit hingeschrieben, siehst du? Ist gut, oder?
Ja, danke. Ja, super. Du bist ein Goldstück. Lautet Abenteuer oder Herausforderung in 3D und für D-Box ausgerichtet. Moment, wie gesagt, du bist ein Goldstück, ist ja nicht mehr aktuell. Du bist ein Bitcoin.
Ja, Bitcoin, der fällt gerade, aber danke für das. Könnt ihr ruhig mal wieder nach oben gehen. Könnt ihr mal alle Bitcoin kaufen, bitte? Ja, also Abenteuer, 3D und D-Box, das schränkt es ein bisschen, aber D-Box vielleicht weniger, aber 3D schränkt es natürlich ein bisschen ein, die Tipps, weil nicht jeder Film zum Glück läuft in 3D an. Ich kenne auch einige, die regelmäßig bei uns in die Sneak gehen, die sagen, sie kommen dann nächste Woche nicht, weil sie 3D-Filme ablehnen, was ich durchaus auch nachvollziehen kann, weil mich nervt das auch.
Jedem irgendwie. Seine Entscheidung, also da habe ich überhaupt gar keinen Schmerz.
Ich habe getippt den neuen Disney 3D-Film Hoppers, wobei ich glaube, in dieses obere Regal, weiß ich nicht, obwohl oben hatten wir auch in der Sneak Preview mal. Ja, könnte sein, wäre natürlich cool, wenn der kommt. Dann der STR Max hat getippt Return to Silent Hill. Oh, da ist bestimmt gruselig da.
Definitiv, ja.
In 3D auch noch. Ja, sind da, schöne Grüße, hat getippt Send Help. Und weil damit im Trailer schon beworben wird, das ist 3D und scheint gut geeignet für Xbox, D-Box. den Trailer habe ich mir angeschaut. Ich glaube, sie hat recht. Ich glaube, der kommt. Ja, also sie hat ja nach mir getippt und da habe ich den geschaut. Da geht's halt auch, oder das passt halt auch, da passt einfach alles zusammen. Da geht's halt drum, dass eine Angestellte mit ihrem Chef, der sich immer noch ziemlich scheiße benommen hat, auf einer einsamen Insel landet und dann ist sie diejenige, die hier eigentlich alles, also eigentlich Triangle of Sadness, aber ein bisschen kinogerechter und ein bisschen, ja, stromlinienförmiger gemacht, glaube ich. Aber halt auch ein bisschen witzig. Das sieht zwar gruselig aus, das Vorschaubild von dem Teaser-Bild hier, von dem YouTube-Teaser-Bild, aber der ist, glaube ich, nicht so. Sie muss halt dann auf die Jagd gehen und da wird sie halt von einem Wildschwein angegriffen. Das sieht man ja gerade so in diesem Vorschaubild. Das ist kein Horrorfilm. Das ist eher so ein Abenteuerfilm, würde ich mal sagen. Der Martin hat noch getippt. Woodwalkers 2. Oh, da hoffe ich nicht, dass der kommt, ey. Ich fand ja Woodwalkers 1 den Trailer schon scheiße und der hat ja auch richtig abgekackt an der Kinokasse. Und da habe ich mich schon, weil es damals hieß, die wollen da irgendwie einen Dreiteiler draus machen. Und da hieß es schon mehrfach, ah nee, das ist gestorben, das wird doch nichts. Und das hat mich sehr gewundert, dass Woodwalkers 2 jetzt kommt. Ich habe den Trailer auch vor Checker Tobi gesehen gehabt. Da habe ich auch gedacht, was, das drehen die nach dem riesen Misserfolg, nachdem sie so viel Geld gelassen haben. Ja. Oh, Nox tippt auch noch was, nämlich Mandalorian in Grogu.
Ja, genau.
Könnte auch in 3D kommen.
Toller Tipp, ja. Auf jeden Fall. Also,
der läuft auch bald an, ne? Muss man langsam mal ein bisschen im Auge behalten, oder?
Ja, aber ich glaube, da würde sich absolut niemand beschweren, wenn der kommt. Also.
Da also definitiv nicht. Es sei denn, er ist schlecht.
Das glaube ich jetzt wiederum nicht, aber ja.
Ja, weitere im Kino gesehene Filme. Da mache ich mal einen kurzen Trenner, damit ich die Stelle schneller wiederfinde. The Housemaid, deutscher Zusatztitel, Wenn sie wüsste. Und du hattest gesagt, die Kate geht da rein und will eventuell hier
die
in der Sendung.
Schon drin, die war schon drin.
Ja, die will da drüber sprechen. Da habe ich gedacht, okay, dann gucke ich mir den auch mal an. Ja, jetzt stehe ich da, jetzt bin ich der Einzige. Ja. Aber ja, worum geht's denn? Wir sehen erstmal am Anfang Millie, gespielt von Sydney Sweeney. Und die versucht händeringend irgendwo Jobs zu bekommen. Und wir sehen auch, dass sie offensichtlich in ihrem Auto lebt. Sie ist quasi homeless, also auf der Straße, hat quasi nur ihr Auto, lebt im Auto. Und sie hat ein Vorstellungsgespräch bei Amanda Seyfried in einer ziemlich pompösen Villa, man kann es nicht anders nennen, also Haus kann man das schon nicht mehr nennen, und als Haushälterin. Und sie hat dann so, ja, zieht sich extra sehr, sehr ordentlich an und so, hat aber trotzdem das Gefühl, dass es nicht so richtig, ja, geklappt hat, weil man kann wohl in den USA auch, wenn man über die Personen recherchiert, findet man dann halt auch, dass die irgendwie Vorstrafe haben, denn sie ist gerade erst aus dem Gefängnis raus. Sie saß eine lange Zeit im Gefängnis für ein ziemlich schweres Verbrechen. Und das will ich mal nicht spoilern, das wird erst relativ am Ende. Und da, ja, das kann man wohl in den USA dann auch recherchieren. Und sie hat deswegen auch gewisse Auflagen, dass sie eben ja die Region nicht verlassen darf, weil sie muss da immer hin wieder und sehen, dass sie noch auf dem richtigen Pfad ist, weil sie hat irgendwie nicht die ganze Strafe abgesessen, sondern ein bisschen eher, muss sich da aber halt ab und zu mal melden. Deswegen hat sie nicht viele Möglichkeiten und in dieser Region gibt es halt nicht viele, viele Jobs und da ist halt so ein Haushälterjob. Ja, sie bekommt dann witzigerweise den Haushälterjob, womit sie gar nicht gerechnet hätte, und bekommt in dem Haus so eine kleine Dachkammer, würde ich es mal nennen, wo sie leben kann. Sie darf im Haus alles nutzen und das ist ja wirklich ein pompöses Haus und sie kocht dann für die Familie. Und die Amanda Seyfried, die hat auch noch eine Tochter, die wirkt die ganze Zeit irgendwie ein bisschen weird. Der, was lachst du da?
Die wirkt, wer jetzt, die Tochter oder Amanda Seyfried?
Sowohl als auch. Also okay. Ja, die wirken irgendwie alle ein bisschen komisch. Der Mann des Hauses, wenn wir hier einmal aus den 60er Jahren sprechen.
50er. Wir waren in den 50er Jahren vorher.
Ja, meine ich ja. Werden die 60er Jahre, ist das nicht die Periode von 50 bis 60, wird das nicht so genannt? Weil wenn ich sage, die 80er Jahre, ah nee, stimmt.
Nein.
Okay, also der Mann des Hauses ist Brandon, wird gespielt von Brandon Sklenar und den habe ich zum Beispiel gesehen in dem Film Vice, hat er mitgespielt oder wo hat er noch mitgespielt? Weiß gar nicht mehr. Also da kommt er ihm zumindest auch bekannt vor, wenn man den sieht. In der Serie 1923 spielt er mit, da habe ich den auch gesehen gehabt. It Ends With Us, da hatten wir den in der Sneak gehabt. Kannst du dich erinnern?
Ja.
It Ends With Us, das war der mit Blake Lively. Und ja, der spielt quasi den Mann von Amanda Seyfried und irgendwie ist alles so ein bisschen weird. Da passieren manchmal so Sachen, wo man denkt, oh, komisch hier so. Hä? Und dann nachts manchmal komische Geräusche zu hören. Und da muss ich sagen, dieser Zusatztitel, Wenn sie wüsste, ja, hat mich schon, da habe ich schon gedacht, okay, offensichtlich stimmt da was nicht, weil am Anfang sieht ja alles okay aus. Und eigentlich dieser Zusatztitel, der hat mir schon ein bisschen zu viel verraten. Vielleicht heißt das deutsche Buch so, ich weiß es nicht, kann natürlich sein. Aber da habe ich gedacht, okay, da muss irgendwas sein. Da habe ich die ganze Zeit auch versucht zu vermuten, was da ist. Und Ich muss sagen, ich habe es fast richtig gehabt. Also vielleicht habe ich auch einfach zu viele Filme gesehen oder das war schon mal in einem anderen Film irgendwie ähnlich oder so. Ich weiß es nicht, aber ich habe es schon fast richtig. Ich will es natürlich jetzt nicht verraten, was es da geht, aber das Ganze dreht dann noch ziemlich am Rad ab einer gewissen Stelle im Film. Bis dahin denkt man noch, alles ist so halbwegs okay. Aber dann natürlich, ein was muss ich erwähnen, es gibt dann offensichtlich auch eine, ja, ein romantisches Interesse zwischen dem Ehemann und der Haushälterin, ja. Und das führt dann zu einigen Sorgen, die sich daraus entwickeln und vielleicht doch nicht. Und ja, ich fand den Film ganz okay, muss ich sagen. Er war zwar jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, er war furchtbar oder sowas. Er war in Ordnung, der Film. Es war verzwickt genug dargestellt alles, auch schön. Diese ganzen Situationen, die dann so kommen, waren so schön dargestellt, dass man so ein bisschen mitraten konnte, was ist jetzt hier. Dass ich das natürlich erraten habe oder relativ oder fast komplett erraten habe, was da passiert, liegt wahrscheinlich daran, ich habe einfach zu viele Filme und Serien geguckt. Wer das nicht hat, der oder die kann halt wirklich da viel Spaß haben. Der Film ist auch erstaunlich blutig, das hätte ich auch nicht gedacht, so vom Anfang her. Für viele, muss ich auch mit erwähnen, wird ein Grund sein, diesen Film zu schauen, Amanda Seyfried nackt zu sehen, muss ich sagen, weil die zieht hier komplett blank, wobei ich mich wirklich frage, warum hat sie das für diesen Film getan? Ja, vielleicht, ja, ich weiß nicht. Aber es ist okay. Mich wundert es ein bisschen, dass der so gut ankommt da draußen. Vielleicht ist es der Fakt, dass ich rumgesprochen habe, dass Amanda Seyfried Sydney Sweeney komplett blank zieht. Vielleicht ist es dieses Verzwickte. Wer das nicht vorhersehen kann, kann da wirklich schön mitraten, viel Spaß haben. Aber ansonsten, wenn man es irgendwo schon so ein bisschen ahnt, dann findet man natürlich genügend Hinweise und dann sagt man sich dann, wenn es dann so enthüllt wird, sagt man, okay, ja, habe ich gewusst. Okay, dann ist jetzt nicht so, ja. Aber ja, ich umschiffe hier quasi diverse Klippen, um hier nichts zu verraten. Vielleicht kann ich da mit der Kate nächste Woche mal im Spoiler-Talk ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ja. Ja, ist wahrscheinlich einer von diesen Mainstream-Durchschnittsfilmen, der erstaunlich viele Leute anzieht, wo man sich dann fragt, warum ist das so? Aber das ist halt gerade so bei diesen Mainstream-Filmen, da findet halt jeder was drin. Jeder mag irgendwas. Jeder, ja, kann da miträtseln, es sind Stars vertreten, Sydney Sweeney, Amanda Seyfried und so weiter. Der Trailer sieht gut aus, kann man nichts sagen. Ist gut geschnitten, gut gemacht. Dass nun Paul Feig, der Regisseur, der zum Beispiel solche furchtbaren Sachen wie Brautalarm gemacht hat, dass der so einen verzwickten Thriller hier abliefert, hat mich auch ein bisschen gewundert, weil ich hatte erst gedacht, so, ja, weiß ich nicht, ob der das hinkriegt, aber war ganz gut. Und ich habe auch gehört, dass das jetzt schon die Fortsetzung greenlighted ist, also Housemaid 2 gibt es offensichtlich. Wobei ich mich dann frage, ja, es gibt am Ende so eine Szene, wo man denkt, ja, okay, cool. Aber ehrlich gesagt, hätte ich mir gewünscht, dass der Film einfach da endet und jetzt keine Fortsetzung kommt, weil das lässt so schön viel offen. Ja, aber gut, was weiß ich schon. Ja.
Ja, das ist wie immer halt, ne?
Von mir.
Wir haben keine Ahnung.
Von mir 6,5 von 10.
Oh, das ist aber nicht so gut dann.
Ja, okay, über dem Durchschnitt. Wie gesagt, das war ein okayer Film. Das war jetzt nichts, was mich sonderlich mitgerissen hat. Und ich glaube, in ein, zwei Wochen habe ich da wieder einen Großteil der Handlung vergessen. Und aber kann man sich durchaus im Kino anschauen. Was ja auch wahrscheinlich einige getan haben. Wir werfen nämlich mal einen Blick in die Kinocharts und die Neustarts.
Kinocharts und Neustarts.
Wir haben noch hier diesmal einen Sonderplatz 6 geliefert bekommen, denn die Previews oder Preview von die drei Fragezeichen Toteninsel hat anscheinend sehr, sehr viele Besucher angezogen in den Innenstadtkinos Stuttgart. Der ist nämlich quasi auf Platz 6 gelandet, obwohl der noch gar nicht richtig angelaufen ist.
Ja, siehst du mal. Kommt wohl gut an, ne? Auf Platz 5 haben wir Avatar Fire and Ash.
Platz 4 Woodwalkers 2.
Platz 3, Checkatobi 3.
Ah, der ist super. Platz 2, Extra Wurst.
Platz Nummer 1 in den Kinocharts der Innenstadtkinos Stuttgart. The Housemaid. Wenn sie irgendjemand wüsste, gerade besprochen hat.
Wenn sie wüsste.
Ja. Wenn sie wüsste.
Also siehst ja, der kommt gut an da draußen und ja, kann, also ist, man ärgert sich nicht. Und ich glaube, ich bin einer, der den vielleicht mit am schlechtesten bewertet, mit 6,5 der Film. Aber ja, ich denke mal, viel, bei vielen schlägt das Pendel dann vielleicht eher nach oben aus. Ich denke mal so 8, 9 könnte ich mir denken. Bei manchen, wer da wirklich schön mitfiebern kann, ah, wie ist das jetzt und wer macht das jetzt hier? Und so.
Ja, das Pendel geht nach oben bei manchen.
Vielleicht auch, ja. Vielleicht auch. Ja. Vielleicht okay, auch die Extra-Brust.
Danke dafür. Oh, Erik.
Platz 2 in den Kinocharts. Ja. Was denkst du denn? So, was läuft Neues an? Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Verfilmung des gleichnamigen Romans von Joachim Meyerhoff. Kennst du den? Nö, oder?
Nicht persönlich.
Nee. Aber den Roman? Oder was? Nee.
Nee, kenne ich auch.
Das klang gerade so, als müsste man das kennen. Okay. 135 nee. Minuten.
Hm? Uff. Ja. Startet auch Woodwalkers 2, hä? Der zweite Film aus der
liebten
Woodwalkers-Reihe.
Wieso läuft?
Ja, war wohl eine Preview dann. Ja, tja,
hat's aber nicht
ja, der hatte eine Preview, doch, der hatte eine Preview tatsächlich letzte Woche. Da waren sogar Darsteller da, deswegen.
Waren die als Tiere da, wie im Film, oder?
Als doch nicht. Ist mir auch egal, auf jeden Fall. Woodwalkers 2, zweiter Film der beliebten Woodwalkers-Reihe mit Emily Sheriff als jugendlichen Gestaltwandler. Den möchte der Erik unbedingt sehen, habe ich verstanden. Aber habe ich falsch verstanden.
Guck dir mal den Trailer an. Wie scheiße das aussieht, wie sich die Kinder in ihre Tiere verwandeln und umgekehrt. Das ist so dämlich, ey. Also das sieht der Trailer schon so dämlich aus, da kann Twilight, okay. Okay, es läuft auch noch an Sand Help, das war der Film, den die Asinda getippt hatte und da tippe ich echt hier dieser Survival. Warum nennen die Survival Horror? Ist Horrorfilm? Vom Trailer sehe ich zumindest nicht, dass da irgendwas horrormäßig auf der Insel ist, sondern wirklich
Sam Raimi vielleicht?
Ja, gut, Sam Raimi, ja. Ist die Frage, was da noch so auf der Insel ist. Wir gucken mal. Wir schauen uns morgen mal an, falls der kommt.
Ja. wenn er denn kommt. Wer weiß denn was?
Was wir uns definitiv nicht nochmal anschauen.
Ist Primate. Horrorfilm, in der ein Schimpanse, der als Haustier gehalten wird, nach einer Tollwuterkrankung zum Killer wird.
Ja. Unser Charlie.
Unser Charlie.
Es läuft auch noch an Iron Lung, ein Horrorfilm.
Das war knapp, ne?
Jetzt gucken wir doch mal hier rüber.
Das war knapp, Erik. Das haben wir gehört.
Ich finde ihn gar nicht. Der läuft gar nicht an. Der läuft gar nicht an. Ich habe bei, also bei Kino.de steht es drin, bei den anderen steht es nicht drin. Vielleicht läuft der gar nicht. Dann mache ich mal den nächsten.
Lung, Rule Iron Breakers. Lung ist der zweite Teil.
Deutscher Titel, die Schule. Wie bitte?
Iron Lung ist der zweite Teil von Beton Lung. Das ist der Raucherfilm.
Also Rule Breakers, die Schule des Mutes, ein Drama um eine Visionärin, die entgegen aller Repression und Verbote afghanischen Mädchen den Zugang zur Bildung ermöglicht. Okay.
Aha. Und Little Trouble Girls, noch ein Drama, ein slowenisches Coming-of-Age-Drama und Regiedebüt von Urška Đukić. Um ein junges Mädchen, das auf einer Chorfreizeit eine neue Seite an sich entdeckt.
Ist das wie mit der Flöte bei
American Pie? Weiß ich nicht, frag doch mal nach. Geh doch rein und find zu uns raus.
89 Minuten, ja. Naja, schauen wir mal. Ich besorge dir einen Screener.
Das wäre lieb, ja. Dann kann ich dich informieren reingucken. Darüber. Oder du guckst rein.
So, Kino. Ich hatte doch meinen Trenner für Kino. Ich habe keinen mehr. Muss ich ihn leeren machen. Kino News, ja, also die Oscar-Nominierung, ich glaube, das hat ja so ziemlich jeder mitbekommen, außer dem Chris vielleicht, der erfährt hier zum ersten Mal davon in der Sendung. Hat immer viel zu tun. Aber was ich auch immer sehr witzig finde und cool ist, sind die Nominierungen für die Goldene Himbeere, die sogenannten Razzies. Die habe ich hier mal bei uns im Dokument da rechts an der Seite kopiert. Und können wir mal kurz durchgehen. Schlechtester Film ist hier nominiert. Unter anderem The Electric State, den ich ja, glaube ich, bei mir auch unter Flop 5 hatte. Hurry Up Tomorrow, den kenne ich nicht. Disneys Schneewittchen, den habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob hast du den gesehen mit der...
Nein.
Dann Star Trek Sektion 31, den hatte ich auch in meinen Flop-Filmen drin hier. Flop 10, der war übel. Also da bin ich hier bestätigt worden, dass der wirklich... Und War of the Worlds, dass der, glaube ich, mit Ice-T... Ice Cube, Ice Tea.
Den hast du den nicht gehabt auch?
Nee, ich hab den nicht.
Weiß nicht mehr. Aber ja, der war auch nicht
irgendwie,
so
gut. Ich dachte nämlich du jetzt da, oder warst die Kate? Ich weiß nicht mehr. Nee. Ja. Dann schlechtester Actor, Dave Bautista in The Lost Lands.
Das ist auch gemein.
Ice Cube, ach hier steht's ja, Ice Cube, War of the Worlds. Scott Eastwood, übrigens Scott Eastwood ist so eine Red Flag bei mir für schlechte Filme. Also man erkennt wirklich, wenn Scott Eastwood mitspielt, lohnt sich der Film, also mit ziemlicher Sicherheit nicht. Ja. Ihr könnt einfach mal die Vita von ihm durchschauen. Und siehe da, er ist ja auch nominiert hier für Ala Rum, kenne ich gar nicht. Jared Leto für Tron Ares, ja, der hat wirklich etwas seltsam gespielt. Aber ist natürlich so, er spielt halt ein Computerprogramm. Wie willst du ein Computerprogramm spielen? Ne? Ich meine.
Scheinbar nicht so.
Ist halt, naja, ist halt ein bisschen eine weirde Art, das zu spielen. Aber ich sag mal, an sich in dem Film hat es an sich gepasst. Da fand ich es jetzt nicht so schlecht, aber gut. Und The Weeknd, der Sänger für Hurry Up Tomorrow, habe ich jetzt nicht gesehen. Willst du auch mal was machen? Schlechteste Schauspielerin?
Die schlechteste Schauspielerin? Jetzt darf ich wieder die schlechteste Schauspielerin. Worst Actress. Ariana DeBose in Love Hurts.
Den hat man
das Mila Sneak. Jovovich.
Warte mal, ja, den hat man das Sneak. Fandst du die so schlecht? Ich eigentlich nicht.
Love, ich versuche mich gerade zu erinnern.
Was Love Hurts, das war mit dem Typen hier, der plötzlich sich erwehren musste, dieser
Hausverkäufer. Den habe ich nicht gesehen, da war ich nicht in das Sneak dabei.
Echt?
Den habe ich verpasst. Ja, den habe ich damals verpasst. Den muss ich noch nachholen.
Okay, aber den ich fand ihn nicht so schlecht. Und als ich das gepostet habe, hat mir auch die gemeinsame Freundin von uns geschrieben, so, hey, die fand die auch nicht schlecht in dem Film. Weil die war auch das Sneak damals. Naja.
Ja. Mila Jovovich in The Last Land.
In The Lost Lands. Das ist übrigens dieser neue Versuch gewesen von dem deutschen Produktionsstudio, was die ganzen Resident Evil gemacht hatte, wieder ein internationales Franchise aufzuziehen mit Mila Jovovich, was ich sehr schade finde, dass das schiefgegangen ist, weil In The Lost Lands war leider absoluter Flop.
Dann haben wir noch Natalie Portman in Fountain of Youth. Das fand ich jetzt auch nicht, also so schlecht war sie nicht.
Es war nicht so schlecht.
Ja, Rebel Wilson in Bright Heart, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Habe ich nicht gesehen.
Und Michelle Yeoh in Star Trek Section 31. Da kannst du jetzt gleich sagen, definitiv. Zu Recht, auf jeden Fall.
Absolut verdient, also. Okay, Worst Remake, Rip-Off or Sequel. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, die Neuauflage. Five Nights at Freddy's 2 habe ich noch nicht gesehen. Ich habe beide noch nicht gesehen. Den neuen Schlumpffilm habe ich auch nicht gesehen. Schneewittchen habe ich auch nicht gesehen und War of the Worlds habe ich auch nicht gesehen. Also ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Mut zur Lücke. Und
große Lücke, die du da hast.
Jetzt gehen wir mal ganz kurz. Jetzt Achtung, jetzt gedanklich umschalten. Jetzt kommen die besten Filme. Ja? Hast du die Seite offen?
Nein.
Dann
noch nicht.
Dann warte ich mal, dann machen wir machen abwechselnd mal bester Film.
Oder was?
Ja. Nominierte Blood and Sinners, oder ja, deutscher Titel Blood and Sinners, Originaltitel Sinners von Ryan Coogler.
Den hast du gesehen, ne?
Bitte?
Den hast du gesehen?
Den habe ich gesehen, ja.
Du hast ihn gesehen.
Ich bin mir nicht sicher, ob der so viele Nominierungen, also ich fand ihn gut, aber nicht überragend gut, muss ich jetzt mal sagen. Ist natürlich so mit dieser ganzen Diversifizierungsdebatte bei den Oscars und Oscars so white und bla bla bla. Ja, weil der Film ist ja komplett black, ja, also das ist sowohl Darsteller als auch Regisseur hinter der Kamera, alles, ne, und deswegen, ja, genau, sehenswert auf jeden Fall, ich würde auch empfehlen, ich habe schon aus meiner Bubble von verschiedenen gehört, so nach dem Motto, oh, die muss ich jetzt auf jeden Fall noch gucken, wenn der nominiert ist, ja, schaut den ruhig, es ist ein toller Film, lasst euch vom Anfang nicht täuschen, das ist so ähnlich wie bei dem Housemaid, da kommt noch einiges.
Ja, Pugonia als bester Film, den hatten wir in der Sneak, den habe ich gesehen mit Emma Stone.
Großartig.
Ja, war ganz cool.
Fand ich super. Würde ich mir fast wünschen, dass der bester Film wird. Ja. Formel 1 hier, der F1-Film, als bester Film nominiert. Ja, ich weiß nicht, ob er bester Film verdient hätte gegenüber welchen, die in Anführungszeichen eine richtige Story haben. Der ist natürlich spektakulär. Ja, das der hat ja keine richtige Story.
Wow!
Blood and Sinners hat eine richtige Story. Bagonia hat eine. F1 ist ein super perfekter Film. Ich liebe den Film. Er ist toll gedreht, tolle Darsteller. aber ja, ist jetzt von der Story her, ja.
Frankenstein, bist du
ja, war super.
Den hast du auch gesehen.
Ja, gibt's auf Netflix, kann ich nur empfehlen. Schaut euch den Film an. Wahnsinnig gut gespielt, tolle Musik. Also Guillermo del Toro, nachdem er nicht mehr irgendwelche armen Frauen mit Fischen bumsen lässt, hat wieder seinen Weg gefunden. Ja.
Wow, Erik.
Ja, ich werde nicht müde, diesen unsäglichen Film Shape of Water zu dissen. Der war einfach furchtbar, absolut furchtbar. Dass der einen Oscar gewonnen hat, das habe ich immer noch nicht verstanden. Also das, was ist da los, ey? Dann auch nominiert, auch Top-Film Hamnet. Super Film. Hat man eine Sneak Preview. Extrem gut.
Ja, war gut, ja. War cool. Dann noch nominiert nach Hamnet ist Marty Supreme mit Timothy Chalamet. Den hätte ich auch gerne gesehen.
Ja, der läuft da erst noch an. Also ich glaube, den möchte
ich. Sage, hätte ich gerne bis dahin schon gesehen. Also
den möchte ich noch gucken. Also ich gucke mal, dass ich den irgendwo erwische oder vielleicht kann uns die Produktionsfirma mal einen Screener geben, dass wir den mal gucken können. Gesehen habe ich auf jeden Fall One Battle After Another, den neuen Paul Thomas Anderson Film, der mich ziemlich umgehauen hat, weil das war sehr lang, aber es passiert immer was und es ist total absurd und es ist eine Reise, die man da mitmacht. Das ist Wahnsinn. Also man kann sich anders beschreiben, was da alles passiert. Natürlich im Zuge der Entwicklung in den USA könnte ich mir denken, dass das sogar echte Chancen hatte, als Oscar-Gewinn hier ein Zeichen zu setzen.
Meinst du, dass die Oscars so politisch werden?
Mal schauen.
Ich glaube nicht. Ich glaube, die ziehen alle mal wieder. Aber ist egal.
Aber der ist auch bei vielen. Guck mal, der ist Platz 2 in der nominierten Liste mit 13 Nominierungen.
Ja. The Secret Agent oder im Original O Agente Secreto ist auch nominiert. Hast du den gesehen?
Nee, noch nicht. Das ist dieser brasilianische Film, wo der Wagner Moura, der hat ja den Golden Globe gewonnen als bester Darsteller zum ersten Mal für einen brasilianischen Darsteller. Und das ist die letzte Rolle von Udo Kier, den ich ja sehr mochte als Darsteller. Den will ich auf jeden Fall noch schauen. Und den gibt es in anderen Ländern auf Amazon Prime schon. Mal gucken, vielleicht schafft das bei uns auch noch irgendwie. Oder ja, will ich auf jeden Fall noch gucken. Genauso wie Sentimental Value, den Film, wo Stellan Skarsgård den Golden Globe gewonnen hat für seine Rolle. Also den möchte ich auch noch gucken. Familiendrama um einen Vater und seine Tochter.
Ja, und dann haben wir noch Train Dreams.
Den habe ich gesehen. Gibt es auf Netflix. Kann man gucken. Aktuell über damals, wo die Eisenbahn gebaut wurde. Familiendrama. Sehr gut gespielt, finde ich. Gut gedreht auch. Hat mich jetzt nicht ganz so mitgerissen, weil das so eine typisch, ja, so eine amerikanische Geschichte auch ja, mit Joel Edgerton. Ja, Felicity Jones. Okay, durch die anderen rauschen wir mal ein bisschen durch, weil sich das teilweise ja wiederholt mit den, ich mache mal beste Regie, Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, Ryan Coogler, Blood and Sinners, Josh Safdie für Marty Supreme, Joachim Trier für Sentimental Value und Chloe Zhao für Hamnet.
Beste Hauptdarsteller. Timothy Chalamet für Marty Supreme, Leonardo DiCaprio für One Battle After Another, Ethan Hawke für Blue Moon, Michael B. Jordan für Blood and Sinners und Wagner Moura für The Secret Agent.
Warte mal, wenn da ein neuer dabei ist, ein neuer Film, müssen wir auch mal kurz. Der Blue Moon, den möchte ich auf jeden Fall sehen, weil ich bin totaler Fan von Richard Linklater. Und der hat ja diese ganzen Before Sunrise und so Filme gemacht und diverse andere. Und den muss ich unbedingt sehen. Und wenn da Ethan Hawke natürlich wieder mitspielt in einem, irgendwie hat er ja da einen Narren gefressen an Ethan Hawke. Und ich mochte ja auch Boyhood sehr, den Film. Und ich mag dem seine Art, Filme zu machen, diese unaufgeregte Art und mit schönen Bildern. Mal gucken, ob ich den irgendwo erwische. Beste Hauptdarstellerin, Jessie Buckley, Hamnet, die hat ja einen Globe gewonnen für die Rolle. Würde ich ihr auch gönnen, dass sie hier auch gewinnt. Rose Byrne, If I Had Legs, I Would Kick You. Den hat man jetzt auch noch nicht erwähnt gehabt.
Klingt aber auch cool. Also.
Die Tragikomödie, ja, soll auch ganz gut sein. Da spielt, ach, für die Jüngeren, Achtung, da spielt, wie heißt der, A$AP Rocky mit? A$AP Rocky?
Wer auch immer.
Mit diesem Dollarzeichen hier, A$AP Rocky? Oder?
Ja, wer auch immer das sein soll, keine Ahnung. Das
ist doch irgendwie der angesagteste Typ da gerade, irgendwie Rapper.
A$AP Rocky. Wenn das so ist, ist ja schön. Es freut mich für ihn, dass er angesagt ist.
Kate Hudson für Song Song Blue. Ah, das wäre auch schön, wenn die gewinnen. Kate Hudson, ich liebe Kate Hudson. Renate Reins für Sentimental Value und Emma Stone für Begonia. Ich glaube, ich könnte mich hier gar nicht entscheiden, weil die ich gesehen habe.
Hast du dich doch gerade schon.
Bitte?
Emma Stone hast du gesagt. Nicht Emma Stone, hier, Kate Hudson.
Ja, ich weiß nicht. Emma Stone war auch super in Begonia. Jessie Buckley war super in Hamnet. Also die ich gesehen habe, fand ich alles super. Ich kann mich hier nicht entscheiden. Ich könnte hier echt keine Favoritin ausmachen. Wahrscheinlich
würde ich. Das ist ärgerlich für dich, aber.
Und du? Von den dreien, die wir gesehen haben?
Boah. Also, boah.
Ja, eben, genau.
Gute Frage, weil mich würde die von Rose Byrne, die Darstellung würde mich da echt noch interessieren.
Deswegen. Ja, gut rausgeredet. Was ich aber festhalten möchte, von 3 Nominierungen von 5 hatten wir die Filme in der Sneak Preview, möchte ich nochmal sagen. Also geht in die Sneak Previews. Nebendarsteller, ja, Chris?
Benicio del Toro für One Battle After Another, Jacob Elordi für Frankenstein, Delroy Lindo für Blood and Sinners, Sean Penn für One Battle After Another und Stellan Skarsgård für Sentimental Value.
Also, ich würde sagen, meines Erachtens wird sich das zwischen Sean Penn und Stellan Skarsgård hier entscheiden. Wir werden sehen. Beste Nebendarstellerin, Elle Fanning für Sentimental Value, Inga Ibsdotter Lilleas für Sentimental Value. Ich muss den Film gucken. Dann ein Film, den wir jetzt noch nicht erwähnt hatten, Amy Madigan für Weapons, die Stunde des Verschwindens. Oh, so ein guter Film, ey. Ich liebe den Film. Du ja nicht so, der war ja bei dir eher so in einer anderen Richtung. Dann Wunmi Mosaku für Blood and Sinners und Teyana Taylor für One Battle After Another. Die Teyana Taylor, die hat ja den Globe gewonnen für ihre Rolle. Deswegen, ja, ist ja meistens auch schon immer ein Zeichen. Ja, obwohl ich es cool finden würde, wenn Weapons, die Stunde des Verschwindens, der hat ja, wie viele Nominierungen hat er? Der hat, glaube ich, nur eine Nominierung. Ja, würde ich cool finden, wenn dies gewinnt, dass der Weapons wenigstens irgendwo mal ein bisschen gewürdigt wird.
Nein.
Bäh.
Entschuldigung.
Steck dir die Zunge raus. Bäh.
Ja, bäh. Machen wir noch Drehbuch? Originaldrehbuch oder?
Ja, mach das mal noch. Da.
Okay, das beste Originaldrehbuch. Ronald Bronstein und Josh Safdie für Marty Supreme, Ryan Coogler für Blood and Sinners, Robert Kaplow für Blue Moon, Jafar Panahi für Ein einfacher Unfall.
Eine französische,
Joachim Trier und Eskil Vogt für Sentimental Value.
Das ist eine französisch-iranische Koproduktion, glaube ich. Ein einfacher Unfall, der auch bei den Globes vielfach nominiert war. Der muss echt gut sein, ja. Okay, dann fliegen wir. Ich fliege hier nochmal.
Ja, hier, bester Filmsong.
Ich fliege nochmal kurz durch, ob da irgendwas dabei ist. Wenn dir was ins Auge springt, sagst
du. Bester Animationsfilm. Amélie et la Métaphysique des Types. Arco. Elio, K-Pop Demon Hunters und Zootopia 2 oder Zoomania 2.
Ja, K-Pop hat ja gewonnen bei den Globes.
Ja.
Ich finde es gerade gar nicht. Warte mal, wo bist du? Ach, hier unten. Wo
bist du denn?
Wie hieß denn der?
Hallo!
Wie hieß denn der?
Hallo von hier unten.
Der ist, glaube ich, im Deutschen nur Amelie oder sowas. Ja, wird wahrscheinlich hier auch. Das war so ein Riesenerfolg, K-Pop Demon Hunters. Ist hier eigentlich bei den.
Aber lief denn der im Kino?
K-Pop Demon Hunters?
Ja.
Ich glaube, der hat einen Limited Release gehabt, ja.
Um genau dafür dann noch da zu sein, ne?
Ja, genau. Ich glaube, Netflix hat ihn ja genommen, weil die Produktionsfirma, ich glaube DreamWorks war es, weil die kein Vertrauen in den Film hatten irgendwie. Und die haben sich da ein bisschen, weil das auch zu viel gekostet hat, da hat Netflix den übernommen und dann haben sie ihn doch nochmal ins Kino gebracht und ja. Ich gucke gerade mal, okay. Bester Filmsong. Dear Me aus Diane Warren, Relentless, wahrscheinlich ein Biopic über Diane Warren. Golden aus K-Pop Demon Hunters und hey, wenn ich das jetzt sage, da hat, glaube ich, jeder diesen Song im Ohr, der wirklich, das ist ja so fies, dieser Song. Also im guten Sinne fies, weil das ist so ein Ohrwurm, wenn man den gehört hat, selbst wenn man mit K-Pop nichts anfangen kann, das ist Wahnsinn.
Was? Golden?
Ja. I Lied to You, Blood and Sinners, Train Dreams. Ah, den fand ich ein bisschen. War natürlich von Nick Cave, ja. Ich liebe Nick Cave als Sänger, aber der Song war jetzt nicht so der Brüller da. Sweet Dreams of Joy, Viva Verdi, okay. Was haben wir noch so Schönes? Haben wir irgendwas dabei? Animierten Kurzfilme sind, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, diesmal keine Filme aus Ludwigsburg dabei. Die hatten ja sonst immer ganz gut abgeliefert. Dokumentarfilm, mal gucken. Ja, bester internationaler Film. Da ist auch dieser Ein einfacher Unfall, diese französisch-iranische Koproduktion. The Secret Agent, der brasilianische. Sentimental Value. Sirat aus Spanien. Und die Stimme von Hinch Adab. Also ist nicht, der Tigerpanzer ist nicht nominiert als bester nationaler Film und auch die anderen, die eingesendet wurden. Was war noch eingesendet worden? Ah, ich komme gerade nicht drauf, welcher Film von Deutschland eingesendet wurde. Also die haben es offensichtlich leider nicht geschafft, diesmal in die Auswahl. Okay, das waren so die Oscar-Kandidaten. Wenn ich Zeit und Lust habe, mache ich ein Tippspiel, aber ich glaube nicht. Ich habe keine Zeit gerade. Deswegen guckt dann auf den anderen Seiten, wo ihr da mittippen könnt. Und dann, ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, was so eure Favoriten sind in den verschiedenen Kategorien. Ihr habt jetzt ein bisschen unsere Meinung dazu gehört. Vielleicht sagt ihr, oh, das ist ja Bullshit, das und das wird's. Hm?
Gut, ist ja normal, dass wir Bullshit erzählen. Geil.
Jeder hat das Recht auf unsere Meinung.
Genau.
Wir gehen mal rüber in den Serienbereich.
Serien.
Ich habe die erste Folge von einer neuen Serie geschaut, die in dem Game of Thrones Universum spielt. Die heißt A Night of, also nicht eine Nacht, sondern Knight, also mit K, Knight.
Ein Ritter.
Ja, ein Ritter der sieben Königreiche, A Night of the Seven Kingdoms. Und ich bin ja bei der aktuellen Game of Thrones, House of the Dragon, bin ich nicht auf dem aktuellen Stand, weil irgendwie hat mich das, ich weiß, sie soll sehr gut sein, aber dieses ganze, ich nenne es mal so, diese fiese Gewalt, die da teilweise drin ist und so, damit konnte ich irgendwie nicht mehr so viel anfangen. Und das war bei Game of Thrones, wo man da in dieser Welt drin war, da war es irgendwie so, aber irgendwie. Deswegen hatte ich so ein bisschen Bedenken mit A Night of the Seven Kingdoms. Und erstmal zur zeitlichen Einordnung. Wir befinden uns ungefähr ein Jahrhundert vor den Ereignissen von der ersten Serie Game of Thrones. Das Zeitalter der Drachen ist längst Geschichte. Und wir sehen einen jungen Mann, ein sogenannter Heckenritter. Der Heckenritter Dunk heißt er, auch noch ein scheiß Name für einen Ritter. Und dem sein Ritter, also der ist ja eigentlich nur, wie nennt sich das, Knecht, genau, dem sein Ritter ist gestorben. Wir sehen in der ersten Szene des Films, wie er den begräbt und er übernimmt sein Schwert und muss halt nun selber sehen, wie er jetzt klarkommt. Und als er gehört hat, nee, Knappe ist es, nicht Knecht, Knappe heißt es beim Ritter. Und als er muss sehen, wie er klarkommt, weil er hat nun niemanden mehr, der irgendwie ihm Geld geben kann oder irgendwie ihn da so beschützt oder irgendwas, sondern er ist jetzt allein unterwegs, er hat drei Pferde, das ist schon mal viel wert in der damaligen Zeit. Und er hat gehört, dass in einer Ansiedlung in der Nähe findet ein Ritterturnier statt, wo echte Ritter quasi nur teilnehmen dürfen. Und er sagt dann halt, also zumindest wissen wir jetzt in der ersten Folge noch nicht ganz so, ob das stimmt oder nicht. Er sagt halt, bevor sein Herr gestorben ist, hat er ihn zum Ritter geschlagen, was ihn dazu befähigt, da bei diesem Turnier mitzumachen. Und er ist sehr groß, er ist irgendwie fast 2 Meter groß. Und ja, so kommt er dann in diese Stadt erstmal, lernt er auf seinem Weg. Das hat so ein bisschen so questartige, rollenspielartige, da passieren halt Sachen, dass er Leuten begegnet, mit ihnen spricht und Leute kennenlernt und dann passiert dies und jenes. Und er kommt dann auch in diese Ansiedlung an, wo das Turnier stattfindet, muss sich da registrieren. Das sind allerdings etliche Schwierigkeiten, die da auf ihn warten. Und er muss erstmal noch einen Bürgen finden, der das irgendwie, weil das keiner gesehen hat, dass er zum Ritter geschlagen wurde, braucht er einen Bürgen. Und keiner kennt seinen bisherigen Ritterherrn. Braucht er einen Bürgen, der für seinen bisherigen Ritterherrn bürgt und so weiter. Und er ist so ein bisschen so questartig unterwegs, von A nach B nach C und schläft halt auch unter dem Baum. Er lernt noch jemand Neues kennen, den hat er aus so einem Wirtshaus, wo er eingekehrt ist, hat er so einen kleinen Jungen, der ist ihm nachgelaufen, der will sein Knecht sein und so weiter. Da kommt halt auch raus, dass er...
Sein Knecht.
Ja, sein Knappe. Genau, weil dem geht es dort sehr schlecht. Er ist dort auch nur, dem seine Eltern sind irgendwie gestorben oder nicht mehr da, sagt er irgendwie. Und der, ja, schließt sich ihm an und so weiter. Und man kann es vielleicht so ein bisschen raushören. Ich mochte es sehr. Es hat so dieses rollenspielartige, Skyrim-mäßige Ding, wo du einfach dich durch so eine Fantasy-Welt, es wirkt halt so ein bisschen Fantasy-mäßig, so, aber trotzdem so dieses mittelalterliche, sich so durchbewegst und Leute kennenlernst und in dieser ganzen Welt einfach abtauchst. Und ich mag einfach die Darsteller, die da drin sind, auch super. Also der Dank, oder wie er später heißt, er nennt sich selber dann Sir Duncan. Es wird gespielt von Peter Claffey, den ich vorher überhaupt noch nicht kannte, aber der spielt das einfach so gut, wo ich mich dann immer frage, hey, wo waren die Leute die ganze Zeit? Ja, sie sind so gute Darsteller, ja. Und er lernt dann auch noch diverse andere kennen, wo ich auch denke, boah, die sind richtig gut. Und wo ich mich dann frage, wo waren die vorher? Warum sind so gute Darsteller nicht schon vorher irgendwie bekannt geworden? Und das Casting ist echt gut. Und ich habe, wie gesagt, nur eine Folge. Ich kann noch nicht sehr viel drüber sagen. Und ich sehe auch gerade hier die Wertung bei Moviepilot, die irgendwie 5,5 von 10 ist, was eher durchschnittlich klingt. Ich liege da weitaus drüber. Also ich mag das sehr, diese Stimmung, dieses Abtauchen, dieses... Es wirkt schon fast, auch wenn es ein anderes Franchise ist, so ein bisschen Herr der Ringe mäßig, wo sich Leute einfach so durch eine Welt bewegen und das alles irgendwie stimmig ist. Und was ich auch sehr mochte, in der ersten Folge zumindest, ist noch nicht diese überbrutale, fiese Gewalt drin, die wir teilweise ja bei Game of Thrones hatten, wo dann einfach mal, ich sag nur Red Wedding oder sowas, wo einfach Leute hingemetzelt wurden, mit denen du irgendwie ewig lange mitgefiebert hast und... teilweise schon in der ersten Folge, da fällt ja ein Kopf bei Game of Thrones und so weiter. Das ist hier alles nicht. Und ich hoffe mal, dass sich die Serie ein bisschen im Zaum hält, dass es nicht passiert, dass es nicht so fies und abartig wird. Und da gab es ja später dann Stellen, die so wirklich extrem fies waren, wo dann irgendwelche, ja, Kastrationen nenne ich mal, und solche Geschichten. Das muss ich hier alles nicht haben. Ich mag das sehr, dass es so eine ruhige Erzählart hat. Ich hoffe, es bleibt so. Ich gucke weiter. Ich glaube, jetzt am 25. ist ja heute Tag der Aufnahme. Erscheint, glaube ich, die nächste Folge. Ich weiß bloß nicht, weil die ja am 25. in den USA erscheint. Die sind ja ein bisschen hinterher. Ob wir die heute zum Sonntag noch gucken können oder nicht. Mal gucken. Vielleicht sage ich nächste Woche schon wieder, oh nee, ich bin ausgestiegen. Da ist was Blödes passiert. Kann passieren. Es ist wirklich auf Messerschneide. Aber ich mag es bisher sehr. Ja, ich weiß nicht, hatte Kate schon mal reingeguckt? Ist ja bei HBO.
Nee, die ist gerade in einem anderen Fieber. Ja. Okay. Sagen wir es mal so. Drücken wir es mal diplomatisch aus.
In was?
Sie ist komplett versunken gerade in Survivor.
Ach so. Okay. Was ich auch noch schaue mit meiner Frau ist The Pitt. Und das ist wirklich, also sie hat ja Golden Globe gewonnen, die Serie, und prämiert worden ohne Ende. Deswegen bin ich ja drauf gekommen und das ist wirklich toll. Wirklich toll. Wir haben gestern wieder eine Folge geschaut.
Ja, Pitt hat sie auch schon durch.
Kam gestern nichts im Fernsehen, haben wir noch eine Folge. Da geht ja jede Folge um eine Stunde, weil das ist ja quasi immer eine Stunde von denen hier im Dienst hintereinander weg von einem Tag. Und ja, da gucken wir immer mal eine Folge, weil da passiert immer sehr viel. Also ich brauche dann auch immer, ich kann da nicht zwei Folgen hintereinander gucken. Sehr cool. Also, wollen wir was zu Fallout sagen? Dann haue ich einen Spoiler-Tag rein.
Ja, können wir auf jeden Fall noch kurz machen.
Achtung, Spoilerwarnung.
Passt da sogar irgendwie diese Sirene zu Fallout, oder? Ja,
ziemlich. Ziemlich,
habe ich auch gerade gedacht. Neue Folge, Mensch. Fallout Staffel 2, Folge. Wo waren wir?
Voll, keine Ahnung, der.
2, E04, E05, glaube ich, oder so. Ja. Erzähl mal, was hat dich mitgerissen? The Wrangler, oder? Heißt die im Original.
Ja.
IMDb-Kritik, kurzer Einwurf. Best episode of the series so far. Great episode and the best of the series so far. Zwei verschiedene Kritiken gerade.
Okay. Krass, ja. Nein, was hat mich mitgerissen? Ich denke, dass wir zum ersten Mal einen Einblick bekommen haben in so, wie nenne ich sie jetzt am besten, ohne zu viel zu spoilern.
Ja, wieso? Wir haben doch Spoiler.
Wir sehen einen Supermutanten. Wir sehen einfach einen Supermutanten. Und das.
Bist du sicher, dass das ein Supermutant ist? Ich bin mir nicht sicher. Es könnte auch ein Grubenhauer sein. Durch diese Kapuze und so. Ich war mir nicht sicher. Könnte natürlich auch sein.
Ja, aber
oder wir finden raus, dass Grubenhauer auch Supermutanten sind, aber halt nur mit Kapuze. Das kann auch sein.
Nee, tatsächlich, weil die Grubenhauer sind kleiner.
Ja,
die habe ich kleiner in Erinnerung und komplett mit Mütze auf und auch diesen Brillen haben die doch auch auf. Deswegen, ich Ich glaube, dass es ein Supermutant ist. Ich bin mir da relativ sicher sogar. Ja. Weil groß und grün und Dingsen. Und das ist für mich schon der Vorausgriff auf Staffel 3. Meinst weil du? In der letzten Folge kriegst du in der letzten Folge oder der vorletzten Folge jetzt, wie viel sind es noch? Zwei? Kriegst du die Supermutanten nicht noch ganz kurz erklärt? Also wenn du das... Nee. Ich glaube dass tatsächlich, dass die der Fingerzeig für Staffel 3 sind.
Es kommen noch drei Folgen. Ich The Other Player, zwei. The Handoff und The Strip.
Tja. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall.
Und die Supermutanten waren ja auch Experimente. Und dass da Experimente gemacht wurden, wurde ja schon erklärt.
Trotzdem. Es gab schon einige Hinweise auf die Supermutanten. Ich sag nur, wo er nach Shady Sands da hier die Bombe reinzieht. Mhm. Mit Brahmin und allem. Das war so ein typisches Ding. Deswegen, ja, ich wie gesagt, für mich war das der Fingerzeig dahin. Ich bin jetzt gespannt, wie sie die aktuelle Staffel zu Ende bringen wollen. In welche Richtung das noch geht mit den ganzen Handlungssträngen, wo es da noch knallen wird. Aber einfach richtig gut. Also Walton Goggins, unglaublich gut einfach als, das ist glaube ich seine Rolle, der Ghoul. Ich weiß auch nicht, das passt so wie Arsch auf einmal.
Nicht nur, auch als normale, in Anführungszeichen normale Person.
Ja.
Finde ich ihn super, wie er das so spielt, wie er das rausfindet mit seiner Frau und diese ganze Zerrissenheit quasi in der damaligen Zeit, die er da hat, ja, richtig gut dargestellt und so.
Ja, deswegen einfach starke Folge.
Wie gesagt, die ganze Rolle Kyle MacLachlan ist irgendwie, ich weiß auch nicht. ich mochte den natürlich sehr bei Twin Peaks und so, aber irgendwie, ich weiß nicht so richtig. Naja, mal schauen. Ich denke mal, ich wage eine Prognose, dass sie quasi am Ende diesen Vault finden in Las Vegas. Und ja, dass dann wahrscheinlich die Frau auch wieder erweckt wird. Die ist ja momentan noch in der Kryokammer.
Wenn die noch lebt.
Ja, doch, die lebt doch noch, das, oder? Ja,
du hast nur die Kryokammer gesehen, ja, aber nicht, ob da was drin ist.
Aber ich glaube, die lebt noch. Sie lebt noch. Ich glaube, die lebt noch. Lass mich doch mal prognostizieren.
Nein.
Du kannst ja gerne eine eigene Prognose abgeben. Ich glaube, die lebt noch. Sie kommt raus und stellt sich aber gegen ihren Mann. Und da endet dann die zweite Staffel, glaube ich. Mhm. Weil, ja, das wäre so.
Ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, wie gesagt, der Serie glaube ich inzwischen gar nichts mehr.
Ja,
wir werden sehen. Also wenn sie noch am Leben ist, klar wird es da den Stress geben mit den beiden, das ist ganz klar. Aber ja, wir werden sehen. Ich bin super gespannt, macht auf jeden Fall super Spaß. Die machen so viel richtig, die fangen diese Stimmung ein, die haben die Musik, die haben alles, was Fallout ausgemacht hat oder ausmacht. Deswegen von mir 9 von 10 Punkten oder 9,5 von 10.
Ja, klar, super Folge. Ja. Okay, dann gehe ich mal raus. Das ist ein Spoiler-Tag hier. Wo ist er? Hier.
Achtung, Spoilerwarnung.
Ach, und ich hatte doch, war es letzte Woche, wo ich über die neue Star Trek-Serie gesprochen habe? Die Starfleet Academy, wo ich die ersten zwei Folgen geguckt habe, wo ich noch ein bisschen, mal gucken, was das wird. Ich habe jetzt die dritte Folge abgebrochen, die war scheiße. Also
wow.
Ich guck jetzt auch nicht weiter. Also es ist wirklich Paramount, was tut ihr nur? Also die Razzies mit Star Trek Sektion 31 in zwei Kategorien nominiert. Die Starfleet Academy Serie ist so zu verkacken, man kann es nicht anders nennen. Ihr braucht jemand anders, der das Franchise mit Sorgfalt irgendwie anfasst und da irgendwas Gutes draus macht. Weil es sind, ich weiß, du bist nicht ganz so sattelfest im Star Trek-Universum. Es gibt da so zwei Sachen, da haben Fans schon jahrelang so ein bisschen drauf gehofft, dass da was kommt. Das eine war, die Sektion 31 mal thematisiert zu bekommen, diesen Geheimdienst, diese CIA der Sternflotte, die ja nach außen hin sich immer so als friedliebend und so weiter gibt, aber natürlich haben sie auch irgendjemand, die Drecksarbeit macht. Und das andere ist eben die Starfleet Academy, wo alle davon berichtet haben, was sie da für coole Sachen erlebt haben und was da alles passiert ist und was sie so machen mussten und was sich... Zwei Sachen rauszubringen, einmal einen Film und eine Serie über zwei dieser Themen, die von Fans herbeigesehen wurden und die alle beide so hart gegen die Wand zu fahren. Also da, Leute, also ihr braucht doch einfach nur, geht doch mal in die Reddit-Foren rein, die Star Trek-Foren und so weiter, guckt doch einfach mal, was sich die Fans wünschen und was man da vielleicht draus machen könnte und macht dann nicht euer eigenes Ding oder lasst euch von irgendeiner AI die Story schreiben, sondern guckt da einfach mal, was man da draus machen kann. Und wenn ihr es nicht könnt, dann holt euch vielleicht mal ein paar Trekkies mit dazu, die euch da beraten oder irgendwas. Da gibt es doch in den USA viele. Geht auf Star Trek Conventions, fragt da einfach mal ein bisschen rum und macht dann was auch wirklich den Geschmack der Leute trifft. Also ganz schlimm. Also ich habe wirklich abgebrochen, ich habe mich sehr geärgert. Also das ist wirklich so ein Bullshit. Also das ist wirklich unglaubliche Scheiße. Also die dritte Folge noch eher. Also die ersten zwei Folgen haben sie ja so ein bisschen so als Doppelfolge released zum Anfang, um die Leute ein bisschen anzufüttern, wo man gesagt, okay, wir gucken mal. Das war jetzt noch nicht ganz so, aber die dritte Folge ist furchtbar. Habe ich abgebrochen. Ja, mal sehen, ihr da draußen, gern eure Meinung in die Kommentare zu der Folge, wie ihr das findet. Vielleicht findet ihr es ja großartig. Ja, das war's dann für heute, würde ich sagen.
Ich denke, ja, tolles Ende. Haben wir noch was Positives genau. Vielleicht?
So auf nochmal Positives. Ja, also hey Leute, ihr könnt in die progressiven Nostalgie gehen. Der Housemaid ist super, ist ja auch Platz 1 Kinocharts. Die Oscar-Nominierung, alles, was wir genannt haben, da bei den Oscar-Nominierungen, alles super. Ja, Game of Thrones interessiert mich, was ihr von der ersten Folge gehalten habt. Oder vielleicht habt ihr schon die zweite geschaut, wenn die Sendung rauskommt. Ja, schreibt es in die Kommentare. Und dann sehen wir uns morgen in der Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart wieder, wo es einen 3D-Film gibt. Hey, ihr könnt, bezahlt man eigentlich Aufpreis dann
in der Sneak? Ja, morgen kostet 10 Euro.
Okay, also ihr könnt 3 Euro Aufpreis zu den 7 Euro, die sonst kostet. Okay.
Ja, ja.
Gut, dass du mir gesagt hast, dann hätte ich 7 Euro aus alter Gewohnheit dir gepaypalt. Ja, könnt ihr für 10 Euro einen 3D-Film sehen morgen mal. Mensch, kommt alle in die Sneak-Preview.
Der noch nicht offiziell im Kino läuft.
Nicht offiziell läuft. Also vielleicht startet er in der kommenden Woche. Ja, wissen wir nicht. Vielleicht startet er auch ein bisschen später. Wir werden sehen. Bis dann. Tschüss.
Auf Wiederhören.
War dir das positive Note genug?
Ja, am Ende ja.
Bis auf die 3 Euro Erhöhung.
Immer so negativ.
Bis bald im Kinocast.